Ich habe die heutige Predigt überschrieben: Die Gedanken Gottes und die Gedanken der Menschen. Und ich habe die Predigt auch in 6 Punkten unterteilt. Unterschied ist Denken Gottes und der Menschen. Was ist Denken? Was denkt Gott? Was denkt der Mensch? Ursache der Trennung der Gedanken und wieder Hinwenden der Gedanken zu Gott. Den Ausgangstext für diese Predigt finden wir in Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Er sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und eure Gedanken, meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir dieses Wort gelesen haben, so stellen wir die große Kluft fest, die zwischen Gott und den Menschenkindern herrscht. Gott sagt selbst: So groß die Entfernung zwischen Himmel, da Gott wohnt, und der Erde ist, so groß ist auch die Trennung und der Unterschied des Denken Gottes und der Denken der Menschen. Aber nicht nur alleine dieser gewaltige Unterschied soll uns hier gezeigt werden, sondern auch die Denkungsart. Jeder Gedanke wird geboren und geformt aus der Umgebung, wo ich geboren bin oder wo ich lebe. Ja, dadurch wird unser Denken und Handeln bestimmt. Die Gedanken Gottes entspringen aus der himmlischen Sphäre und die der Menschen der irdischen. Denn soweit der Himmel höher ist denn die Erde, sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken, spricht der Herr. Der Mensch ist durch Abfall von Gott in eine solche Gottesferne getreten, dass es ihm fast unmöglich ist, die Gedanken Gottes zu verstehen, noch zu ergründen. Wir haben es heute Morgen auch in der Lektion ja auch gemerkt, welche Fragen wir haben, um Gottes Wort zu verstehen. Ohne den Heiligen Geist kann es nicht geschehen. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Von Kain lesen wir in 1. Mose 4 im ganzen Kapitel: Und er ging in die Gottesferne. Als der Herr dem Paulus seine Wege und seine Gedanken offenbarte, rief er voll Erstaunen aus, was wir in Römer 11, die Verse 33 und 34 lesen können. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken. Wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absicht erkennen? Oder wer hat ihn je beraten? So steht der Mensch vor einer großen Mauer oder einem hohen Berg und weiß nicht, was auf der gegenüberliegenden Seite geschieht. Ja, so viel höher der Himmel ist, denn die Erde, sind meine Gedanken höher, denn eure Gedanken. Und dennoch ist es dem Menschen nicht vorenthalten, in die Gedankenwelt Gottes hineinzudringen. Je näher er die Gemeinschaft Gottes erlebt, umso begreiflicher sind ihm auch die Wege und die Gedanken Gottes. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist Denken? Was sind nun Gedanken? Jede Tat, jede Handlungsweise ist der Ursprung eines Gedankens. Bewusst oder unbewusste Handlungen haben ihren Ursprung in unserer Gedankenwelt und wie wir als Kinder geprägt wurden in der Erziehung. Ein bekannter Psychologe, er heißt von der Nieden, sagte: Es ist notwendig, dass wir klar erfassen, dass die verborgenen Gedanken, Triebe, Sünden, Verklemmungen und Kräfte, die unser Unterbewusstsein erfüllen, die entscheidenden Dinge des Lebens sind. Das ist trefflich ausgedrückt. Und das erlebte ich auch durch schlimme Erlebnisse in meiner Kindheit. Es prägt einen, ohne dass man es selber merkt. Wenn ich gerade gesagt habe, dass jede Handlung die Folge eines Gedanken sind, so sind Gottes Gedanken an den Werken seiner Schöpfung wahrzunehmen, ebenfalls durch sein Wort. E.G. Schweitz schreibt in Erziehung auf Seite 15: Alle erschaffenen Dinge waren in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit ein Ausdruck des Gedanken Gottes. Jede Blume, jedes Blatt ist ein Gedanke und Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn wir nun eine Blume betrachten, dann muss der Mensch schweigen vor der Weisheit und der Größe des Schöpfers. Als der Psalmist die Werke betrachtete, rief er aus: Wie machtvoll sind deine Werke und wie tief sind deine Gedanken. Selbst der Mensch war durch die Schöpfung Gottes in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Erst durch die Sünde im Paradies hat die Trennung der Gedanken Gottes und die der Menschen hervorgerufen. Der Mensch ging seinen eigenen Weg. Doch Gott begegnete ihn immer wieder. Er verwarf den Menschen nicht. Er offenbarte ihm seinen Erlösungsgedanken. Er sagte ihm in 1. Mose 3, Vers 15: Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das hört sich drastisch an. Aber Gottes Gedanken sind in keinem Fall Vernichtung, wie sie bei den Menschen als Gedanken nun ankommen könnten. Dabei denke ich schon an Kain und Abel. Gottes Gedanken sind Liebe, Vergebungsbereitschaft, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Leben. Er sagt ja selbst durch seinen Propheten Hosea im Kapitel 6, Vers 6: Wenn jemand mir treu ist, so ist mir das lieber als ein Schlachtopfer. Und wenn jemand mich erkennen will, freut mich das mehr als jedes Brandopfer. Gott denkt und handelt eben anders als der Mensch. Denn es heißt ja weiter in Hosea 11, Vers 8 und 9: Ja, Israel ist verloren, verachtet bei den Völkern ringsum. Das Volk ist wie ein nutzloses Gefäß, das niemand mehr braucht. Sie haben die Assyrer um Hilfe gebeten und ihnen Geschenke gebracht. Sogar ein Wildesel bleibt unabhängig, aber die Leute von Ephraim versuchen, sich Freunde zu kaufen. Hier sagt der Herr selbst: Ich bin Gott und kein Mensch. Seine Gedanken stehen im krassen Gegensatz zu dem des natürlichen Menschen. Einige Schriftstellen sollen uns nun den Charakter und damit die Gedanken Gottes offenbaren. Lesen wir mal Jeremia 31, Vers 3. Ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt: Ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Oder Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Ja, sein Wort gilt. Liebe Geschwister, wenn du oder ich mal in Not geraten oder von Krankheiten geplagt wirst, wenn man dir das Liebste auf Erden nimmt, wenn du von allen Menschen verlassen wirst, so frage nicht: Warum muss ich so leiden? Sondern Gott sagt dir ja, gerade dann in deiner besonderen Not bin ich bei dir und ich stärke dich. Das sind die Gedanken Gottes. Sie sind voll Barmherzigkeit, voll Güte und Liebe. Wir können das auch aus dem Bibeltext Johannes 3, Vers 16 zusammenfassen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit finden. Er möchte, dass wir uns von der Sünde, unseren Lasten befreien und zu ihm kommen. Das sind die Gedanken Gottes. Und nun kommen wir zu dem nächsten Punkt, wie der Mensch denkt, und müssen nach dem gerade Gehörten feststellen, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt, wie wir im Ausgangstext gelesen haben. Wie sieht es in unserer Zeit aus? Die Nachrichten und Tageszeitungen sind voll davon. Die Gedanken der Menschen sind Vernichtung. Nicht nur bei Kriegen, nein, auch bei der Umwelt, der Mitmenschen gegenüber. Es macht sogar innerhalb der Familien nicht Halt. Lesen wir 1. Mose 6, Vers 5. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Und das, ihr Lieben, ist eine schreckliche Feststellung. Berührt uns das? Im Paradies waren wir eins mit dem Gedanken, mit unserem Gott. Und nun ist alles umgekehrt. Wie kam es dazu? Lesen wir 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Das Wort vom Baum der Erkenntnis ist das Entscheidungswort für die ganze Menschheit geworden. Hinter diesem Aber steht ein großes Ja und ein Nein. Sollen und dürfen wir? Anerkennt Gott unsere Bedürfnisse? Erlaubt Gott alles? Das sind Fragen, die von uns Menschen immer wieder gestellt werden. Es gab so viele Bäume im Paradies, aber welcher war da verlockend? Schon als kleines Kind gilt das besonders. Wovor wir von unseren Eltern gewarnt wurden, ist für uns so interessant gewesen. Und so setzt es sich im ganzen Leben fest. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ob Eva von dem Baum gegessen hat, weil sie Hunger hatte? Wir können diese Frage eindeutig mit Nein beantworten, denn die List von Satan war hier im Spiel und wie bei vielen in unserem Leben. Lesen wir 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die der Gott gemacht hatte. Gott hat das wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragt sie die Frau. Satan, hier durch die Schlange, zeichnet sich dadurch aus, dass er Fragen an die Menschen stellt. Sollte Gott? Wenn er alle Menschen liebt, dann gilt sein Gesetz doch nicht mehr. Er passt sich den Bedürfnissen der Menschen an. So erleben wir Anfang des Jahres gerade die Diskussion um den LGBTQ-Bewegung und deren Zusammenleben und Ausleben der sexuellen Bedürfnisse. Das ist doch zeitgemäß heute, oder? Satan stellt immer Suggestivfragen, die uns zum Nachdenken bringen. Unser Denken wird auch beeinflusst durch unser Ohr. Das, was wir hören und sehen, und je häufiger wir es wahrnehmen, soll es doch so sein. Und hier stoßen zwei Welten aufeinander, die von Satan und die von Gott. Auf wen hören wir und wem geben wir unsere Gedanken nach? Bei Eva lesen wir, dass die Frucht lieblich anzuschauen sei und dass der Baum auch klug mache. Bei Eva kam der Gedanke auf, dass Gott ihr etwas vorenthalten wolle. Sie wollte gleich sein wie Gott, und dann lesen wir, dass sie von der Frucht aß. War das Nehmen der Frucht und das Hineinbeißen der Sündenfall? Nein. Ehe sie nahm, hatte sie die Frucht gesehen, über die Worte Satans nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Ihre Gedanken waren in dem Moment der Sündenfall. Und so entstand die Trennung zwischen Gott und dem Menschen im Denken. Die weitere Trennung folgte danach. Das Denken war zuerst da, bei dem Sündenfall bei Eva. Und wie finden wir wieder zurück zu Gott und zu seinem Denken? Wir müssen die Bekehrung von der Seite des Denkens aus betrachten. Lesen wir 2. Korinther 10, Vers 5, was Paulus dazu sagt. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Paulus zeigt hier das Grundübel auf, das uns zur Sünde verleitet. Wir sollen alle unsere Gedanken Jesus unterstellen. Und ihr Lieben, ist das einfach? Nein. Die Gedanken unter Kontrolle zu bekommen, heißt sich ganz auf Jesus zu verlassen und sich ihm ganz zu übergeben. Es geschieht dann ein Läuterungsprozess. Also ein Weg, wie ein Kind gehen lernt, bis es schnell laufen kann. Wir müssen uns in Geduld üben und nicht verzweifeln, wenn es nicht sofort gelingt. Schwester Weid schreibt hierzu in Christi Gleichnisse auf Seite 309: Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er es jedem Menschen ermöglicht, Gottes Geboten zu gehorchen. Wenn wir uns Christus unterwerfen, so wird unser Herz mit seinem Herzen vereint. Unser Wille geht in seinem Willen auf. Unsere Gesinnung wird eins mit seiner Gesinnung. Unsere Gedanken werden alle unter seine Herrschaft gebracht. Wir leben sein Leben. Und Paulus sagt in Philipper 2, Vers 5, nehmt euch Jesus Christus, danke, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Die Gesinnung Jesu ist aber im Gehorsam gegen Gott gegründet. Er hört nicht auf Satan, sondern sprach, hebe dich hinweg, Satan, als dieser an ihn herantrat. Und das sollten wir auch machen. Und im Glauben zu Gott sprach Jesus, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Darum führt der Weg zu Gott nur über Christus. Niemand kommt an Christus vorbei. Wenn wir so handeln, dann wird Christus der Herr unserer Gedanken. Kein Gedanke geht in unserem Leben verloren. Ob es in unserem Unterbewusstsein schlummert oder augenblicklich gedacht wird. Sie alle beeinflussen unser Leben. Das erleben wir häufig, wenn wir mit unserem Ehepartner oder mit einem Dritten heftig negativ diskutieren. Da kommen alte Fehler auf den Tisch und es wird einem vorgeworfen, du bist ja noch genauso wie damals, als du das und das gemacht hast. Kennen wir das nicht? Daher gilt es für uns als Jesu Nachfolger, ich muss mich entscheiden, wenn der Gedanke noch sehr klein ist. Das Denken hat immer eine Folge im Ergebnis, zum Guten oder zum Bösen. Der Gedanke nimmt dann Formen an, von der wir schlecht wieder herauskommen. Und ich kann den bösen Gedanken nur bekämpfen, wenn ich mich davon abwende, durch einen guten Gedanken. Spontan im Streit, was hat mein Gegenüber mir mal Gutes getan? Die Macht der Sünde und die Macht der bösen Gedanken in dem Moment verliert dann an Wirkung, indem wir Widerstand leisten. Denkt dann sofort, was hat er mir Gutes getan? Gott sagte zu Kain in 1. Mose 4, Vers 7, wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Und wie können wir unsere Gedanken unter Kontrolle bringen? Ein kleines Beispiel. Als Eltern bringen wir den Kindern bei, für etwas Erhaltenes Danke zu sagen. Bei manchen Kindern reicht das 10-mal, bei anderen 100-mal. Bei den nächsten muss es noch öfters gesagt werden. Irgendwann wird es zur Gewohnheit. Und das können wir auf alle Lebensbereiche im Glauben anwenden. Das Unterbewusstsein handelt dann automatisch. Jesus handelt dann durch uns im Unterbewusstsein. Die Gedanken des Herzens, die Worte der Lippen und jede Handlung des Wesens werden von dem Charakter würdiger gemacht, wenn die Gegenwart Jesu gefühlt wird. Schwester White schreibt im Buch Erziehung: Letztendlich höher als der menschliche Gedanke sich erheben kann, steht Gottes Ideal für seine Kinder: Göttlichkeit. Gottähnlichkeit ist das zu erreichende Ziel. Vor dem Lernenden liegt eine lange Strecke beständigen Wachstums. Wir haben das Ziel zu erreichen, auf eine Stufe zu gelangen, die alles Gute, Reine und Edle in sich schließt. So wird man jedem Fall in der wahren Erkenntnis so schnell, so weit wie möglich vorankommen. Und so werden sich alle Bemühungen der Dinge darauf richten, die so sehr über selbstsüchtige irdische Interessen erhaben sind, als der Himmel höher ist denn die Erde. Die christliche Gewohnheit aber ist, unsere Gedanken zu kontrollieren unter dem Gehorsam Christi. Das müssen wir genauso lernen, wie ein Kind Danke sagen lernt. Darum sagt der Apostel Paulus in Philipper 4, Verse 7 und 8, Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig und vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Nur durch Jesus Christus können unsere Gedanken vor dem Bösen bewahrt werden. Paulus nennt uns hier die christlichen Tugenden. Sie sind Abwehrgedanken gegen das Böse, aber Ausrichtungsgedanken hin zu Jesus. Nur durch die Übereinstimmung in der Gesinnung Jesu werden wir in voller Harmonie mit Gott sein. Mit dem Text aus Psalm 139, die Verse 1 bis 4, 12, 23 und 24 möchte ich schließen. Ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich und du erkennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es aus der Ferne, erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewiesen hast. Amen. Amen. Wir singen das Lied noch 533, Strophe 1 bis 3. Ja.